Ja, herzlich willkommen zum fünften Podcast. Der fünfte ist so der erste kleine Meilenstein. Man zählt ja mal so 15, dann kommt die 20 in die 25 und dann geht es gleich weiter mit 50 und 75 und 100. Also die 5 ist so der erste Meilenstein. Und zu diesem ersten Meilenstein möchte ich auch ein besonderes Thema beisteuern. Nachdem wir uns beim letzten Podcast mit dem Thema Asana beschäftigt haben, möchte ich mich heute mit dem Thema Pranayama beschäftigen. Und Pranayama ist ja eigentlich was, was uns täglich beschäftigen sollte. Atmeten wir denn bewusst ein und aus, was wir natürlich nicht immer tun und was unsere Biologie geschickterweise auch zulässt, dass man das nicht immer bewusst tun muss. Pranayama ist ja ein ganz zentraler Bestandteil in der Yoga-Tradition und dem wird ja unglaublich viel Gewicht beigemessen. Auf der anderen Seite finden wir so in der modernen, gerade in der Vinyasa-Yoga-Stunde, relativ wenig davon. Vielleicht wenn dann eher subtil und eher versteckt, muss nicht unbedingt Pranayama heißen. Und ich glaube, das rührt von zwei Richtungen. Einmal ist der Eingriff in den Atem etwas, was uns nicht ganz so leicht fällt. Es ist ja ein ganz, ganz vitales System. Und da mal ebenso einzugreifen, das hat was zum Teil als sehr bedrohlich empfundenes. Und zum anderen ist natürlich der Umgang mit dem Atem so individuell und so subtil und so wenig messbar und so wenig nach außen sichtbar, dass es uns vielleicht auch von Seiten des Lehrerseins gar nicht so arg reizt oder, ich möchte es mal anders formulieren, uns häufig nicht so leicht fällt, das zu tun. Dennoch ist auch die Möglichkeit, mal regulativ in den Atem einzugreifen, eine ganz, ganz sinnvolle. Und vor allem aber den Atem bewusst zu machen und sich die Atemgewohnheiten und Muster mal anzuschauen, eine ganz wichtige. Deshalb möchte ich jetzt mal, wenn du Lust hast, dran zu bleiben, dann mag ich dich einmal mehr ganz herzlich dazu einladen, wirklich gucken, was hat es denn mit dem Atem auf sich? Warum kann der für uns so interessant sein und so wichtig? Vielleicht eins vorweg, ich werde mich der Tiefe des Themas nicht annähernd erschöpfen nähern können, weil es ist einfach ein Riesenthema. Ich möchte eher so ein bisschen Lust drauf machen und mal die Wichtigkeit des Atems oder der Beschäftigung mit dem Atem aufzeigen. Ja, wenn wir uns Atem grundlegend mal anschauen, dann dient er ja aus einer westlichen Sicht erst einmal so dazu, Sauerstoff in uns reinzuschaffen, Kohlenstoffdioxid abzugeben. Diese westliche Sicht ist sicherlich, oder diese erste westliche Sicht, ist sicherlich nicht die, um die es im Pranayama wirklich geht. Sauerstoff aufzunehmen und Kohlenstoffdioxid abzugeben, ist ein notwendiger Prozess, der in uns weitestgehend autonom vom Körper geregelt abläuft. Nichtsdestotrotz spielt die Frage, wie viel Sauerstoff nehme ich denn auf und wie viel Kohlenstoffdioxid gebe ich gerade ab, respektive wie viel Sauerstoff ist in meinem Blut gelöst und wie viel CO2, eine ganz, ganz wichtige Rolle auf unseren Aktivitätszustand im zentralen Nervensystem. Ob wir also eher erregt oder sogar übererregt und nervös sind oder ruhig und gelassen, das hängt nicht zuletzt auch an der Konzentration dieser beiden Gase. Und deshalb ist es auch wichtig, hier mal später einen kleinen Blick drauf zu nehmen. Wenn wir uns Pranayama aber grundlegend angucken, dann steckt ja das Wort Prana drin und das Wort Ayama. Prana können wir übersetzen als die Lebensenergie. Da gibt es auch eine ganz, ganz interessante Historie, wie dieser Begriff entstanden ist, wenn man sich in der Yoga-Philosophie mal so ein bisschen umschaut. Und Ayama bedeutet übersetzt Verlängerung. Wir haben auch im Westen den Begriff der Lebensenergie. Und zwar das Wort Odem, der Odem des Lebens, sagt ihr vielleicht was. Im Osten gibt es eher das Pendant des Qi oder Qi, auch Lebensenergie. Und Prana ist so der Überbegriff ja, für alle inneren verschiedenen Winde, die sogenannten Vayus, die in uns so zirkulieren. Prana ist also auf der einen Seite ein Überbegriff für die Lebensenergie und gleichzeitig wird der Begriff des Prana auch unterteilt in die 5 Hauptpranas. Vielleicht schon mal gehört, Prana Vayu, Apana Vayu, Samana Vayu, Udana Vayu und Viana Vayu. Und da gibt es auch noch sowas wie Upa Vayus. Da möchte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Also sprich, dem Prana werden verschiedene Aufgaben zugeteilt. Die Idee ist, dass die Art und Weise, wie, auf welche Weise sich Prana bewegt, etwas mit dir macht. Und das ist vielleicht das interessante Pendant zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Und da gibt es natürlich auf der rein atemanatomischen und physiologischen Schiene noch mehr. Geschwindigkeit, Atemtiefe, Atemfrequenz etc. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Art und Weise zu atmen macht was mit uns. Und das haben die alten Yogis erkannt. Wenn du mal im deutschen Bereich guckst, hier gibt es ja auch den Ausspruch, halt mal die Luft an. Oder atme mal tief ein und aus. Der Atem scheint wirklich einen ganz, ganz wichtigen regulativen Einfluss auf auch unsere Psyche zu nehmen. So, und das Wichtige, was die alten Yogis erkannt haben, ist, dass der Atem auf der einen Seite die Aktivität und die Passivität in uns beeinflusst, also direkt die Systeme Sympathikus und Parasympathikus. Und deshalb gibt es auch ein Prana-Vayu, also ein eher aktives Prana, was wir so dem Sympathikusnerv zuordnen könnten, der Aktivität, der Hitze, der Energie, der Wärme. Und es gibt ein Apana-Vayu, was wir sozusagen dem parasympathischen System des Zur-Ruhe-Kommens, der Kühle, der Ruhe, der Weichheit zuordnen können. In der Tat beeinflusst die Art und Weise, ob wir eher Prana-Vayu begünstigen oder Apana-Vayu begünstigen, ob wir eher aktiv ein- oder beruhigend ausatmen, direkt die Spannungsverhältnisse in unserem Körper. Also du kannst die Körperspannung sowohl in der Muskulatur als auch im Bindegewebe direkt über die Art und Weise ein- und auszuatmen regulieren. Du kannst die Spannung erhöhen über die Veränderung des Atems. Du kannst die Spannung herabsenken über die Regulation des Atems. Darüber hinaus hat der Atem aber auch noch eine ganz andere Wirkung. Denk mal darüber nach, wie du atmest, wenn du traurig bist. Wenn Menschen extrem traurig sind. Na, dann kennst du dieses Stolpern, dieses typische Atemmuster für eine intensive Traurigkeit. Denk mal darüber nach, wo und wie dein Atem fließt, wenn du wütend bist. Na, dann ist dein Atem plötzlich nicht mehr bauchig und entspannt, dann ist der brustig, einatembetont, kürzer, hochfrequenter, schneller. Ja, und so haben die fünf ehemaligen Grundemotionen auch eigene Atemmuster. Und jetzt kommt das Interessante, wenn du in eine Emotion gerätst, verändert sich automatisch dein Atemmuster. Wenn du dein Atemmuster aber veränderst, veränderst du auch die Emotionen. Das ist das Interessante. Du kannst dich also in Rage atmen, du kannst dich in die Ruhe atmen. Und wenn wir uns mal mit unserer Psyche und unseren inneren Entscheidungsträgern beschäftigen, dann wissen ja die meisten von uns, dass wir nicht die rationalsten Wesen sind, sondern uns ganz gerne mal zu recht irrationalen und sehr aufgrund von oder auf Grundlage von Emotionen stattfindenden inneren Regungen hinreißen lassen. Und genau dieses emotionale Regulationsvermögen, das geht ganz stark über den Atem. Wenn wir uns also in der Wut spüren, dann können wir durchaus regulativ mit einem beruhigenden Atemmuster eingreifen und nach ein paar Atemzügen, spätestens Minuten, feststellen, dass wirklich in der Tat sich die Wut aufgelöst hat oder zumindest ziemlich nach unten geregelt wurde. Also der Atem hat viel mehr Einfluss auch auf unsere Psyche, unser Un- und Unterbewusstes, als wir vielleicht glauben. Deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass der Yoga, die Yoga-Tradition, verschiedene Atemmuster entwickelt hat. Und mit diesen Atemmustern möchte ich mich ganz kurz mal beschäftigen, möchte dir gerne mal vorstellen. Es gibt nämlich erstmal drei grundlegende Atemmuster. Die drei Atemmuster nennen sich Brahmana, Samavritti und Langana. Brahmana ist die einatembetonte, Samavritti gleich ein, gleich aus und Langana die ausatembetonte Atmung. Was hat es damit auf sich? Wenn du dir die natürliche Taktung des Atems anguckst, die Einatmung ist ja ein aktiver, die Ausatmung ein weitestgehend passiver Vorgang, wenn wir denn von der Bauchatmung sprechen, dann ist das Längenverhältnis, also das Zeitverhältnis, bei einer beruhigenden, natürlichen Atmung zwischen Einatmung und Ausatmung ungefähr 2:3. Also die Ausatmung ist rund ein Drittel langsamer, länger als die Einatmung. Deshalb ist Samavritti, Sama gleich Vritti, Bewegung, gleiche Bewegung, gar nicht gleich lang ein zu aus, sondern gleich lang der natürlichen Atmung, wenn der Atem denn ruhig ist, nämlich 2 zu 3. Sprich, die Ausatmung ist ein bisschen langsamer als die Einatmung. Damit haben wir eine Betonung der dem Parasympathikus zugeordneten Ausatmung. Wenn die also ein bisschen länger als die Einatmung ist, dann bleiben wir in der Entspanntheit, in der Entspannung, in der Ruhe. Brimhana hingegen ist einatembetont. Dann atmen wir in einem Atemverhältnis 2 zu 2. Also 1 zu 1 gleich lang ein wie aus. Nur um das alles gleichzuschalten, hat man sich auf die 2 geeinigt. Also wenn Ein- und Ausatmung gleich lang sind, dann entspricht das nicht mehr der natürlichen Atemrhythmik in Entspannung, sondern eher einem aktivierenden Atemmuster, was dem Sympathikusnerv und der inneren Erregung zugeordnet ist. Bedeutet also, wenn wir die Einatmung erhöhen, wenn wir die Längenverhältnisse zwischen Ein- und Ausatmung zugunsten der Einatmung erhöhen, also eher gleich lang ein- und ausatmen, das wird auch gleichzeitig ein bisschen unsere Atemfrequenz und Tiefe steigern, dann bereitet sich der Körper eigentlich auf Aktion vor. So entspricht ja auch der Biologie. Ja, dann brauchen wir, wenn wir aktiv werden, ja auch mehr Sauerstoff, also brauchen mehr Atem. Das heißt also mehr Sauerstoff aufnehmen, mehr CO2 abgeben. Automatisch ist es aber so, wenn wir jetzt eher brustig, einatembetont atmen, dass wir, ob wir jetzt die Leistung im Körper abrufen und brauchen oder nicht, trotzdem auch unseren Sympathikusnerv aktivieren und damit unsere Stresshormone ankurbeln. Damit steigt die Herzfrequenz, damit steigt der Muskeltonus, damit steigt der Bindegewebstonus, also die ganze Spannung im Körper erhöht sich, der Blutdruck steigt leicht an und so weiter. Also dieses Eingreifen in den Atem Richtung Brimhana, einatembetont, bedingt, dass dein System eigentlich auf Leistung umgeschaltet wird. Wohingegen, wenn du Langana atmest, also ausatembetont, das wäre dann ein Verhältnis 2 zu 4, also 1 zu 2, doppelt so lange aus wie 1 zu atmen, dann ist durch das Aus, ich möchte es mal so formulieren, weil es hat gar nicht direkt was mit dem Kohlenstoffdioxid zu tun, durch das langsamere und längere Ausatmen verringert sich die Häufigkeit überhaupt zu atmen. Und diese Atemfrequenz, die Abnahme der Atemfrequenz in Verbindung mit der langsamen, ruhigen Ausatmung, die bedingt, dass dein Stresspegel innerlich sinkt. Stresshormone weniger ausgeschüttet werden, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und dein Blutdruck sinkt, deine Herzfrequenz sinkt und deine Spannung im ganzen Gewebe, also sowohl in der Muskulatur als auch im Bindegewebe. Und somit kannst du allein schon an den Atemzyklen, die der Yoga vorgibt, also zwischen Brimhana und Langana, zwischen Einatmen betont und Ausatmen betont, einen direkten Bezug nehmen auf die Spannungsverhältnisse in deinem System. Wenn du also Asana betreibst, nehmen wir mal an, du bist in einem Krieger 1 oder Krieger 2, dann fordert das relativ viel Kraft. Und diese Kraft durch Brimhana zu unterstützen, ist sinnvoll. Du brauchst in der Kraft mehr Sauerstoff, also atmest du einatembetont. Wenn du jetzt von Krieger 2 zum Beispiel in Uttita Trikonasana ein gestrecktes Dreieck wechselst, die Hand auflegst, eher in die Entspannung gehst, körperlich eher in die Länge, eher in die Dehnung, dann kannst du genau das unterstützen, weil jetzt brauchst du auch nicht mehr die Kraft, indem du von Brimhana auf Langana wechselst und ganz bewusst deine Ausatmung länger werden lässt als die Einatmung. Und dadurch hast du einen direkten Zugriff auf die Länge und das Loslassvermögen in deinem Körper. Also Atem kannst du oder Pranayama oder Atemrhythmen kannst du also nicht nur entkoppelt von der Asana-Praxis, sondern auch eingebacken in die Asana-Praxis benutzen. So, wenn wir jetzt diese Atemrhythmen, die wir jetzt wirklich im Pranayama atmen, mal anschauen, dann wird es noch interessanter, weil wenn wir im Pranayama mal schauen, dann beginnt klassisches Pranayama, den mittelalterlichen Schriften zufolge, meist mit der Wechselatmung. Anuloma Viloma oder auch später Nadi Shodhana genannt. Damit verknüpft ist eine Idee, dass sozusagen die Flussrichtung der Nadis, also der Meridiane, möchte ich mal übersetzen, die auch aktiven und passiven Strömungen gleichgesetzt sind, dass dieser Flussrichtung quasi so ein bisschen entgegengewirkt wird und dass die sozusagen geputzt werden. Nadi Shodhana bedeutet Nadi Reinigung, Shodhana ist die Reinigung. Aber davon mal abgesehen, haben wir auch hier ganz klare Atemzyklen, jetzt in Verbindung mit Kumbhaka. Und Kumbhaka ist das, was du bestimmt vielleicht nicht vom Namen kennst, vielleicht schon, aber was du bestimmt auch schon gemacht hast, nämlich das Atemanhalten. Und das Atemanhalten ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Bestandteil der Pranayama-Praxis, dass wir nämlich einatmen und dann für eine gewisse Zeit anhalten, um dann meist wieder doppelt so lange auszuatmen, wie wir eingeatmet haben. Und eigentlich spielen wir vor allem mit den Zeitverhältnissen, die wir den Atem anhalten können. Jetzt mag man sich auf den ersten Blick fragen, was soll das Ganze? Wenn wir uns aber angucken, was in uns geschieht, dann stellen wir fest, wenn wir einatmen, nehmen wir erstmal Sauerstoff auf. Wenn wir dann den Atem anhalten, in der Fülle, dann bleibt ja Sauerstoff in der Lunge. Intern wird Sauerstoff schon verbraucht und alles, was im Körper an Sauerstoff verbraucht wird, hat das Stoffwechselendprodukt der Zellatmung, nämlich das Kohlenstoffdioxid zur Folge. Und damit steigt der Anteil von Kohlenstoffdioxid im Körper, je länger wir den Atem anhalten. Jetzt magst du dir die Frage stellen, warum zum Teufel soll ich das tun? Und die Antwort, die ist eigentlich ganz einfach. Je größer Kohlenstoffdioxid, also je mehr Kohlenstoffdioxid in deinem System gelöst ist, desto weicher wird dein Gewebe und desto größer wird sogar die Verfügbarkeit von dem am Hämoglobin sitzenden Sauerstoff für die Zelle. Also die Entkopplungsmöglichkeit von Sauerstoff am Hämoglobin, am hohen roten Blutkörperchen, hängt ab von der Konzentration des Kohlenstoffdioxids. Wusste man lange Zeit nicht. Je höher der Kohlenstoffdioxidgehalt, desto besser verfügbar, desto besser abkoppelbar und für die Zelle nutzbar ist der Sauerstoff. Man hat lange Zeit geglaubt, man müsse möglichst viel Kohlenstoffdioxid abgeben und viel Sauerstoff aufnehmen. Aber in der Tat ist es so, der Sauerstoff hat ja eine Obergrenze, die im Blut getragen werden kann, nämlich über die Sättigung der roten Blutkörperchen. Und die liegt meistens im Schnitt bei rund 98%, also wir sind fast immer gesättigt im Blut mit Sauerstoff, also im arteriellen Blut, dort wo es gemessen wird. Aber was variabel ist, ist die Anzahl an gelösten Kohlenstoffdioxidmolekülen im Blut. Und es ist in der Tat so, dass je höher unsere Toleranz gegenüber diesen Kohlenstoffdioxidmolekülen ist, die Verfügbarkeit von Sauerstoff steigt und gleichzeitig die Spannung in unserem Gewebe sinkt und ein stark parasympathischer Impuls da ist. Bedeutet also, wenn wir das einfach mal zusammenfassen, dass das Einüben von länger anhaltenden Atemphasen, also längeren Phasen des Kumbhakas, des Atemanhaltens, in Verbindung mit ruhigem, langsamen Ausatmung, insgesamt die Atemfrequenz mindert und dieses Mindern der Atemfrequenz in einer erhöhten Toleranz von Kohlenstoffdioxid sich auswirkt. Und genau diese erhöhte Toleranz sorgt dafür, dass wir insgesamt stressbefreiter sind. Und das ist etwas, was, wenn wir es mal modern anschauen, eine ganz, ganz wichtige Information ist, die die Yogis damals vielleicht nicht begründen konnten, aber sie konnten es fühlen. Sie haben gefühlt, dass sie mehr Ruhe entwickeln, dass sie mehr Gelassenheit entwickeln. So, und genau diese Gelassenheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil letzten Endes ging es den alten Yogis in der Entwicklung der Hatha-Yoga-Tradition ja nicht unbedingt um Kohlenstoffdioxid, sondern ihnen ging es um einen Einstieg in die Meditation. Und der wichtigste Punkt der Meditation ist unser Vermögen, die Dinge einfach mal so stehen zu lassen, wie sie sind. Also kein inneres Drama zu machen. Und je ruhiger unser System, je weniger Stresshormone, je langsamer der Atem, desto ruhiger, entspannter und langsamer nicht nur unser Körper, sondern auch der Geist. Also beeinflussen wir über die Beeinflussung des Atems den Körper und den Geist. Und da das, was im Un- und Unterbewussten Geist auf unserem Manomaya-Kosha so hochkommt, auch ganz stark gebunden ist an Stress, beeinflussen wir also auch das, was sozusagen erst ins Bewusste kommt, wenn es im Un- und Unterbewussten erzeugt wird. Also insofern ist der Atem eigentlich die zentrale Dreh- und Angelstelle, wenn es um die wirkliche Wirkung im Asana oder in der Meditation oder generell auf allen unseren Ebenen des Seins geht. Wenn wir uns also mal anschauen, was das Pranayama so bietet, dann fängt es wirklich damit an, eigentlich zu schauen, dass wir immer mehr, modern ausgedrückt, Kohlenstoffdioxidtoleranz entwickeln, immer länger unseren Atem anhalten können. Es auch auf einer psychologischen Ebene immer länger aushalten, uns immer intensiver in immer, ja, eigentlich krasser werdende Umstände lernen, hinein zu entspannen. Also dieses Thema Vairagya, Gelassenheit zu entwickeln. Wir können also direkt üben. Ja, wir halten den Atem an und machen die Erfahrung, dass wir uns, wenn wir das üben, zunehmend in immer intensivere Situationen lernen, hinein entspannen zu können. Also immer mehr Gelassenheit entwickeln. Und gleichzeitig geht dann irgendwann, wenn diese Gelassenheit sozusagen ein bisschen kultiviert worden ist bei uns, wenn wir in der Lage sind, es mit extremeren Situationen auszuhalten, dann erst geht die klassische Praxis in Pranayama auch weiter, da sie dann Surya Beda bis hin zu Bastrika den Atem immer mehr in die Hyperventilation, immer mehr in die Aktivität führt. Wohlwissend, dass ein sehr aktiv werdender Atem sehr, sehr hyperventilativ ist, eigentlich erstmal genau das Gegenteil macht, der erzeugt nämlich Stress in uns. Und wenn wir diesen Stress sehr stark werden lassen, also diesen, ich möchte mal sagen, diesen Atemstress, dann passieren im Kopf ganz neuronal ganz lustige, ganz interessante Sachen. Dann schalten wir sozusagen so ein bisschen auf Notstrom, haben einen direkten Zugriff auf unser limbisches System. Da steckt die ganze Gefühlserfahrung drin und können, das hat ein amerikanischer Psychotherapeut im letzten Jahrhundert, Stanislav Grof, gemacht. Der hat nämlich, nachdem das LSD-Derivat LSD-5 für psychotherapeutische Behandlung abgesetzt wurde, das sogenannte holotrope Atmen entwickelt. Das ist nichts weiter als intensive Hyperventilation, Bastrika Pranayama. Und er hat herausgefunden, dass man, wenn man intensiv hyperventiliert, wirklich Zugriff auf ganz alte, verschüttete, zum Teil Dramen hat, die dann sozusagen an die Oberfläche kommen und bearbeitet und gelöst werden können. Und wenn wir uns mal anschauen, was dann der Yoga im Pranayama, der Yoga-Weg, die Yoga-Tradition mit dem Pranayama später macht, dann geht sie immer und immer und immer mehr in Richtung intensiver Hyperventilation, um genau das zu tun, nämlich nachdem wir die Stabilität durch das Kumbhaka entwickelt haben, ja, die Fähigkeit, uns zu entspannen in auch extreme Situationen, dann genau von dieser Fähigkeit Gebrauch zu machen. Das ist aber vielleicht ein anderes Kapitel, ja, aber vielleicht ist einfach mal so ein Überblick da, dass Pranayama doch viel mehr ist, als einfach nur so ein bisschen hin und her atmen. Und jetzt möchte ich zum Schluss mal eins tun. Ich möchte, vielleicht hast du ja Lust, mal deine Atemgewohnheiten zu untersuchen, weil ohne es jetzt hier zu pseudowissenschaftlich werden zu lassen, das Wichtigste für uns heute, gerade im gestressten Mitteleuropa, Deutschland, wo auch immer wir sind, ist, Stress entgegenzuwirken und Stress eher abzubauen. Und deshalb sind parasympathische Atemmuster, Bauchatemmuster eigentlich das absolute A und O. Wenn es also was zu tun gibt, ist, wenn du mal deinen Atem untersuchst, muss er nicht jetzt sein, sich immer und immer wieder in die Erlaubnis zu geben, den Bauch so weich für den Atem zu nutzen, wie es geht. Die natürliche Pause, die nach der Ausatmung eigentlich einsetzt, wenn wir entspannt sind, regelrecht zu kultivieren, uns mit der Stille dieser Pause anzufreunden und insgesamt die Atemfrequenz zu drosseln. Es gibt so einen Parameter, dass die Herzfrequenz ungefähr dem Vierfachen der Atemfrequenz entspricht. Und deshalb wäre es ganz schön, du drosselst die Atmung einfach auf 10, 12 Atemzüge pro Minute. Maximal vielleicht 15. Und du kannst dir mal gucken, wie viel Atem da bei dir so fließt. Bei vielen Menschen ist es 15 oder sogar 20. Und das ist definitiv zu viel. Also wenn es eine übergeordnete Regel für den Atem gibt, die Bauchatmung, langsamere, entspanntere Ausatmung, eine möglichst lange Pause nach der Ausatmung und eine möglichst niedrige Atemfrequenz, also möglichst selten zu atmen. Jetzt hat eben in der Tat, ich habe es vergessen, du hast es gehört, mein Telefon geklingelt, aber ich habe ja auch nochmal gesagt, ich lasse diesen Podcast so roh, wie es möglich ist. Ich spreche den einfach durch, so ist es halt eben. Also Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich nicht wieder passieren, weil ich dann peinlichst drauf achte. Also vielleicht hast du auch Lust, dich ein bisschen mit dem Thema Pranayama zu beschäftigen, ein bisschen mehr auf deinen Atem zu achten. Und ja, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht, es war informativ. Ich hatte ja gleich gesagt, die volle Tiefe, die werde ich nicht abbilden können. Es gibt hunderte von Dingen, die wir besprechen könnten, aber ich mag es kurz und mal einfach ansprechen lassen. Also vielleicht hast du wieder Freude und Lust, beim nächsten Mal dabei zu sein. Und ich freue mich auch. Bis also zum nächsten Mal.